Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wenn ich mir anschaue, wie Jürgen Klopp nach dem 3:3 des FC Liverpool gegen Tabellenführer Arsenal abgegangen ist, kann ich das mit dem Normal One nicht so ganz glauben. Das war härterster Heavy Metal an der Seitenlinie. Wie es auf dem Platz aussieht, wollen wir genauer unter die Lupe nehmen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Premier League.
Und ich freue mich ganz besonders, dass sich Raphael Honigstein vom Guardian Zeit für diesen Podcast genommen hat. Auf Twitter findet ihr ihn unter @honigstein. Hallo Raphael.
Hallo, servus.
Und für die taktischen Analysen und mehr natürlich auch mit dabei von spielverlagerung.de, Konstantin Eckner. Auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Raphael, Jürgen Klopp ist seit einem Vierteljahr jetzt Trainer beim FC Liverpool. Übernommen hat er die Mannschaft auf Platz 10, 3 Punkte Rückstand auf die internationalen Ränge. Jetzt ist die Mannschaft 9. mit 4 Punkten Rückstand auf die internationalen Ränge. Was hat Jürgen Klopp bei den Reds bisher in diesen gut 3 Monaten aus deiner Sicht bewirken können?
Hat doch eine ganze Menge, obwohl sich nicht unmittelbar tabellarisch verbessert hat, gibt es doch sehr viel, eine sehr viel bessere Atmosphäre rund um den Verein. Die Fans waren todunglücklich mit Brendan Rodgers, hatten das Gefühl, dass man die Saison eigentlich komplett vergessen kann. Und seit Klopp da ist, ist doch auch wieder ein großer Optimismus da und das Gefühl, dass es nach vorne geht, dass es aufwärts geht, dass man langsam was aufbaut. Und die Spielweise der Mannschaft, obwohl sie auch ja nicht immer ganz konsequent ist und natürlich auch nicht immer das große Niveau bisher erreicht hat, ist, kommt auch einfach dem Anspruch der Fans entgegen. Es ist eine sehr aggressive Spielweise. Man fühlt sich damit doch einfach wohler als das, was Rodgers so zuletzt hat spielen lassen, wo man selber nicht genau wusste, ist das eigentlich Konterfußball oder ist es defensiver Fußball oder was will er eigentlich? Er hat immer sehr viel erzählt von Philosophie, aber man konnte sich eigentlich darunter wenig vorstellen. Und jetzt hat die Mannschaft doch ein ganz klares Gesicht, eine klare Spielweise, die vielleicht noch nicht ganz austariert ist. Aber die ersten Zeichen sind doch auf großen Anklang gestoßen. Und Klopp ist jetzt auch als Person einfach jemand, der die Menschen und die Massen begeistert. Und das ist schon eine ganze Menge.
Das heißt, dieses Atmosphärische für einen Verein wie den FC Liverpool wahrscheinlich wichtig. Das Aggressive, zumindest auf dem Platz, also die aggressive Spielweise auch. Insofern aus deiner Sicht eine Ehe, die funktionieren könnte?
Absolut. Ich meine, das wussten wir eigentlich schon vorher, dass die beiden auf dem Papier gut zusammenpassen. In gewisser Weise hat es eigentlich schon schneller funktioniert, was so ja die Stimmung bei den Fans angeht, was das Umfeld angeht. Also ist man eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem, was Jürgen Klopp bisher gemacht hat. Und jetzt liegt es einfach klar an den Verletzungen und an dem Spielermaterial, dass sie nicht so ganz weit nach vorne kommen. Kann aber trotzdem eine Saison werden, die sehr viel positiver ausfällt, auch was die Ergebnisse anbelangt, als noch vor Monaten angenommen, wo man wirklich gedacht hat, okay, das ist eine transitional season, bei dem es echt nur darum geht, in die nächste Saison irgendwie schadlos zu kommen. Und jetzt hat man doch irgendwie das Gefühl, dass man um gewisse Sachen mitspielt und auch gerade den großen Mannschaften durchaus ja, vielleicht auch nur in Sequenzen, aber immerhin die Stirn bieten kann. Also gerade gegen die besseren Mannschaften hat Liverpool unter Klopp am besten gespielt. Und wenn es jetzt zum Beispiel gelingen sollte, am Samstag Man United ein zweites Mal zu schlagen, dann sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus.
Konstantin, was kann man in der Zeit, in der Jürgen Klopp jetzt beim FC Liverpool ist, taktisch bewirken und wie viel davon hat er taktisch auch schon bewirkt?
Das ist bisher relativ schwierig zu bewerten. Der Start war, glaube ich, damals gegen Tottenham gewesen. Mhm. Und da hat man sofort auf Anhieb sozusagen, also nur der Augentest, hat man eine Veränderung gesehen zwischen eben dem, was vorher an der Watchers gespielt wurde und dem, was dann eben unter Klopp gezeigt wurde. Schon bereits im ersten Spiel war es oberflächlich betrachtet intensiver einfach. Mehr Laufaufwand, aggressiver im Gegenpressing. Das kann ein Trainer sofort bewirken und vor allem natürlich Klopp an sich steht ja auch für Gegenpressing, Fußball und natürlich auch aggressives Mittelfeldpressing. Also das hat er eigentlich sofort geschafft, direkt die Spieler so ein bisschen da in eine andere Richtung zu steuern. Problematisch bleibt aber, dass Liverpool, wie eigentlich ja eigentlich jede andere Mannschaft der Premier League, eben diesen Rhythmus, der den Klopp verlangt, um dann auch detailtaktisch Dinge bewirken zu können, den sind sie eigentlich nicht gewohnt. Und das hat man trotz manchen guten Ergebnisses in der letzten Woche auch gesehen, dass manchmal dann die Intensität gegen den Ball wieder nachgelassen hat. Oder dass sie weiterhin intensiv spielen wollten, aber dass die Abläufe nicht gestimmt haben. Das heißt, dann waren sie zu weit weg vom Ball, wenn sie dann pressen wollten. Dann hatten zu lange Wege zu gehen, sind zu spät rausgerückt und wurden dann überspielt. Also, sagen wir, das Zusammenwirken, die Synergie zwischen dem Rhythmus, das ist auch sowas, was ein bisschen im Unterbewusstsein dann passiert, also es muss in Fleisch und Blut übergehen. Das hat auch bei Dortmund unter Klopp länger gedauert. Das dauert bei jedem Trainer eine gewisse Zeit, wenn der wirklich was Neues verlangt dann. Und der realen Intensität, die dann auf dem Platz gezeigt wird, das muss irgendwie, diese Synergie muss zusammengehen. Und das kann man von Klopp an sich nicht verlangen, dass er in einem Vierteljahr das alles so umschmeißt, weil die Mannschaft ja durch die letzte Phase dann unter Rodgers eigentlich in die falsche Richtung gelenkt wurde. Und deshalb, sage ich mal, kann man ihm kein schlechtes Zeugnis ausstellen, aber natürlich weiß man auch, was für Erwartungen an ihn geknüpft werden. Denn anders als in Deutschland, glaube ich, dass er, oder was ich auch so weiß, ist es eigentlich so, dass er in England natürlich nochmal einen ganz anderen Ruf eigentlich hatte. Also eigentlich war so in England wurde er noch überlebensgroßer gesehen als eben in Deutschland, wo man dann vielleicht auch, ja, auch immer mal gemerkt hat bei Dortmund, dass er ja auch nicht immer auf alles eine Antwort hatte und dann vielleicht auch diese oder jene Schwäche dann doch offenbarte in seinen Jahren beim BVB. Aber da ist natürlich die Erwartungshaltung relativ hoch an ihn. Aber man kann nicht erwarten, dass es reibungslos abläuft, dieser ganze Gegenpressing, Mittelfeldpressing-Fußball.
Raphael, kannst du das mit der Erwartungshaltung bestätigen? Und wie lange, denkst du, wird er auch Zeit bekommen von den Medien, von den Fans, vom Umfeld des Vereins, bis er das etabliert hat, was er etablieren will?
Bevor ich dazu einen Satz sage, noch schnell eine kurze Verbesserung, bevor jetzt hunderte wütende Leserbriefe dich erreichen. Mit dem zweiten Mal Manchester-Besiegen meinte ich natürlich nicht United, sondern die zweite Spitzenmannschaft aus Manchester nach dem Sieg gegen Manchester City, so, damit das nur klargestellt ist. Also die Erwartungshaltung war natürlich gewaltig, verbunden mit dem typischen Backlash und Zynismus, der dann auch gleich kam, im Sinne von jetzt verlieren die und das hatten sie ja unter Rodgers, wäre das bestimmt nie passiert und Aber man muss doch eigentlich sagen, dass selbst die Leute, die ihn kritisch sehen oder der ein oder andere Trainer, der vielleicht nicht so glücklich ist mit diesem Hype, der über Klopp herrscht, man einfach trotzdem ganz klar sieht, dass sich da was verändert hat, dass die Mannschaft anders spielt, dass sie versucht, mit ihren relativ wenigen Mitteln mehr zu erreichen, dass man sich nicht dahinter versteckt, dass man vielleicht individuell nicht so stark besetzt ist. Rodgers in seiner Schlussphase war so eine einzige Selbstlegitimierungsmaschine, die immer nur erzählt hat, dass er nicht das nötige Spielermaterial hat und das ist natürlich nicht was, mit dem man jetzt irgendwie als Fan sehr glücklich wird. Und Klopp hat von Anfang an gesagt, erzähl mir nichts von Neuverpflichtungen, erzähl mir nichts von Geld. Es geht darum, jetzt mit der Mannschaft, mit den Spielern, die wir haben, besser zu spielen. Und es zeigt sich doch zumindest ansatzweise, dass man einfach mit einer guten Taktik, mit einer kollektiven Spielweise, die es in der Premier League relativ wenig gibt, Schwächen eben kompensieren kann oder beziehungsweise den anderen Mannschaften ihre Stärken nehmen kann. Und er hat, glaube ich, da schon viel bewirkt, gerade mit den Siegen in den großen Spielen, auch der Mannschaft gezeigt, pass auf, wir können das, wir können so mutig spielen, auch gegen bessere Mannschaften. Schwierig wird es dann eher, wenn man dann so gegen vermeintlich Schwächere irgendwie an einem nassen Samstagmittag dann denkt, naja, vielleicht muss man es nicht ganz so extrem spielen und dann kommt die Mannschaft irgendwie gar nicht ins Spiel. Also Stichwort Crystal Palace oder Watford und oder auch West Ham. Und ich glaube, dass Klopp einfach dem Verein das Gefühl zurückgegeben hat, dass man mit bisschen Arbeit und mit bisschen Feintuning wieder zu den Großen aufschließen kann. Und das ist schon das aus der Ferne betrachtet, denkt man, das ist eigentlich normal für Liverpool, aber die Stimmung und die Einstellung, der Pessimismus war so groß, dass das eben schon eine Leistung ist, dass man überhaupt an diesem Punkt wieder ist. Und diese Erwartung hat er auf jeden Fall schon überfüllt.
Da kommt sicherlich auch ihm zugute, dass er das, was er kann, was er will, auch sehr gut verkaufen kann. Welchen Eindruck hast du, Raphael, davon, ob er das auch schafft bei der Mannschaft und eben auch im Umfeld? Welche Rolle spielt da auch die Sprache? Hat er da noch Probleme oder ist es schon so, dass jeder versteht, was er will und er das auch wirklich klar machen kann?
Also ich glaube, man versteht ihn. Er hat auch auf jeden Fall seine Zeit genützt, um Englisch zu lernen. Das merkt man ihm an, dass er doch weitaus mehr drin ist, auch in den Fußballbegriffen. Manchmal holpert es ein bisschen oder übersetzt dann wörtlich, was sich da ein bisschen komisch anhört. Aber im Großen und Ganzen verstehen ihn die Spieler, den Eindruck hat man auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass sie jetzt gerade in den englischen Wochen eigentlich gar keine Zeit haben, groß mit Ball und energieaufwendiges Sachen zu trainieren. Das heißt, es muss sehr viel theoretisch passieren. Und das ist aber einerseits auch eine Chance, weil man eben wenig mit dem Ball und wenig intensiv machen kann, mehr theoretisch zu machen. Und man hat das Gefühl, dass gerade wenn man jetzt auch so die ersten paar Minuten gegen Arsenal gesehen hat, dass die Mannschaft das wirklich verstanden hat, wie sie presst, wann sie presst. Das läuft doch schon sehr automatisch in manchen Beziehungen, in manchen Sequenzen ab. Und ich bin eigentlich positiv überrascht, wie weit das Team schon ist. Was halt dann problematisch wird, ist natürlich, das wissen wir auch aus Dortmunder Zeiten, je stärker eine Mannschaft presst und mit mehr Mann, wird das dann hinten natürlich, kommt es dann auf 1:1 Duelle an. Und da ist natürlich Liverpool in der Abwehr nicht so wahnsinnig stark besetzt, jetzt auch noch mit den Verletzungen. Und da hapert es eigentlich. Aber das sind Sachen, an denen er eigentlich sehr wenig ändern kann. Er kann einfach nur schauen, dass das Pressing vorne besser funktioniert, damit es hinten weniger Probleme gibt. Das ist so eine Sache, die nicht so leicht ist umzusetzen, weil doch in der Premier League, selbst bei den schlechteren Mannschaften, meistens immer ein oder zwei Spieler drin sind, die dann im 1:1 doch unheimlich stark sind. Allein schon durch ihre Physis. Und das muss er noch so ein bisschen hinbekommen. Aber um mich nochmal zu wiederholen, er ist eigentlich schon, glaube ich, weiter, als er vielleicht selber angenommen hat.
Konstantin, inwiefern muss Jürgen Klopp diese Spielweise, seine Herangehensweise anpassen? Was ist da das Entscheidende, um vielleicht auch nochmal die Ausführungen von Raphael da nochmal aufzugreifen? Zu intensives Pressing? Kann es passieren? Was ist der große Unterschied zwischen Premier League und Bundesliga da?
Das ist schwer generell zu beantworten. Ich gebe natürlich Raphael recht, dass jede Mannschaft von Leicester mit Mahrez bis, keine Ahnung, Stoke City mit Shaqiri und so weiter, dass natürlich alle Teams auch im Mittelfeld dann schon Individualisten haben, die vor allem im Konterspiel ja stark sind, weil das ist ja eine Spielweise, die viele einfach Clubs in der Premier League auszeichnet, dass sie eben ja immer diese langen Bälle nach vorn schlagen, und wenn dann einer gewonnen wird, vielleicht als zweiter Ball, dann gibt's immer ein, zwei gute Tripler oder vielleicht auch einen Mittelstürmer, den Ball gut halten kann. Trotzdem wird Klopp deshalb nicht seine Spielweise jetzt komplett zurückfahren und jetzt, keine Ahnung, nur Abwehrpressing spielen lassen. Ganz im Gegenteil, also die Hochphase beim BVB war ja auch dadurch geprägt, dass er eigentlich es geschafft hat, dass die Mannschaft im Mittelfeld, also beim Mittelfeldpressing, was er ihm ausgezeichnet hat, also quasi ein bisschen den Gegner auf den Flügel lenken und dann zugreifen im Mittelfeld, dass man eigentlich es geschafft hat, ganz, ganz selten überspielt zu werden. Was dann eben auch Schwächen von damals, zum Beispiel einem Neven Subotic oder einem Mats Hummels, die ja auch nicht so tempostark sind gegen Konterangriff oder gegen schnelles Umschaltspiel des Gegners, eben zu kaschieren. Und selbiges muss er jetzt eigentlich auch bei Liverpool tun, denn Schwächen der Mannschaft sind unter anderem eben die Innenverteidigung. Also Skirtle ist jetzt verletzt, aber hat ja vor seiner Verletzung auch gezeigt, dass er nicht unbedingt der zuverlässigste ist. Keine Überraschung mehr, aber trotzdem, es wurde natürlich nochmal klar aufgezeigt. Und eigentlich gilt es für alle Innenverteidiger, vielleicht mit Abstrichen bei Sarko nicht so, dass die eben so im 1:1 schon erhebliche Defizite haben. Und das natürlich dann noch mit einem brutalen Spielplan, wo ich denke auch aktuell schon, sagen wir mal, die Erschöpfung schon sehr angewachsen ist. der Theorie folgend eben, dass man nicht richtig regenerieren konnte, ist die Erschöpfung schon angewachsen. Das wirkt sich natürlich dann auch bei den Abwehrspielern aus. Trotzdem, da gibt es eigentlich keinen Alternativplan für Klopp. Wenn er jetzt umstellen würde in diese Richtung, dass es dann mehr aussieht wie ein, sagen wir, herkömmliches Premier League Team, das würde ihm überhaupt nicht helfen. Das heißt, er muss es eigentlich schaffen, dass gerade die Spieler, und da gebe ich auch Raphael recht, wenn es vielleicht um theoretische Arbeit geht, weil aktuell kollektiv-taktisches Training, was am anstrengendsten ist, also wenn man dann eben, keine Ahnung, ein 8 gegen 8, ein 11 gegen 11 macht, das ist aktuell schlecht möglich, gerade aufgrund der angesammelten Erschöpfung, aufgrund der Verletzten, dann ist es wichtig, dass ich die Spieler schule, auch gerade die Offensivspieler, die mit so Pressing-Abläufen noch nicht richtig klarkommen. Also ich hatte mir bei den ganzen Spielen ist immer wieder aufgefallen, dass es Leute gibt, also Spieler gibt, wie zum Beispiel Lukas oder Emre Can, die verstehen Pressing, also Pressing und auch wie Spieler anlaufen muss schon sehr gut. Und die wissen eigentlich schon genau, was sie eigentlich tun müssen, wie sie einen Gegner zum Beispiel auf den Flügel leiten oder wie sie ihn aus dem Zentrum drängen. Andere Spieler, Firmino zum Beispiel, die müssen dann noch ein bisschen, haben dann noch Nachholbedarf, Coutinho vielleicht auch. Also das heißt, es ist eigentlich ganz wichtig, mit denen noch zu arbeiten, um dann quasi eine Einheit zu schaffen, weil aktuell oder ja, es wird besser, aber es ist immer noch so, dass die Mannschaft so ein bisschen getrennt ist in Spieler, die das auch rein taktisch, gruppentaktisch, kollektivtaktisch verstehen und in Spieler, die da noch so ein bisschen daherhängen und eigentlich müssen die Synergien komplett dann greifen und dann ist es erst in Kloppsches Mittelfeld-Pressing-Maschinensystem.
Probleme in der Abwehr sind auf jeden Fall auch beim 3-3 gegen Arsenal jetzt am Mittwochabend auffällig gewesen, auch wenn das Arsenal bei den beiden herausgespielten Toren sehr gut gemacht hat, aber ja, das war jeweils nicht ganz optimal in der Strafraumverteidigung. Und dann eben halt auch noch die Standardsituation. Ein Tor von Arsenal ja nach Eckball. Da tut sich der FC Liverpool auch schwer. Raphael, es hat ja Diskussionen gegeben in England. Sam Allardyce hat Jürgen Klopp ein bisschen ja, indirekt oder eigentlich wahrscheinlich sehr direkt, ich glaube relativ direkt, verantwortlich gemacht für die Verletzten-Misere. Und das eben mit der Spielweise von Jürgen Klopp verknüpft. Was sagst du zu diesen Vorwürfen? Muss Jürgen Klopp da ein bisschen runterdrehen oder ist es tatsächlich so, dass es momentan halt einfach blöd läuft für den FC Liverpool und vor allem halt in der Abwehr wichtige Spieler ausfallen, die halt dann vielleicht einfach ein bisschen Pech gehabt haben und sich deswegen verletzt haben?
Ja, also blöd läuft es auf jeden Fall. Die Frage ist, warum? Liegt das wirklich an der Spielweise? Liegt es das daran, dass die Mannschaft im Schnitt 6 Kilometer mehr läuft und auch mehr Sprints macht kollektiv? Liegt es einfach an der Anzahl der Verletzten, die schon vor Klopp da waren? Das heißt, das wirkt sich natürlich dann aus. Weniger Rotation, höhere Belastung und so weiter. Also Sachen, an denen er jetzt eigentlich viel ändern kann. Wird man aus der Ferne so genau nicht beurteilen können. Man wird auch wahrscheinlich von drei Betreuern, medizinischen Betreuern, 4 verschiedene Antworten dazu bekommen. Es ist immer noch ein Feld, wo es eigentlich, glaube ich, keine Lehrmeinung gibt, zumindest nicht eine, die nicht von einem ähnlich gleich qualifizierten Experten sofort konterkariert wird. Also sehr, sehr schwer zu beurteilen. Was wir, glaube ich, auf jeden Fall sagen können, ist, dass eben die Rotation im Moment wegbricht als Mittel, das aufzufangen, aufgrund der Verletzten, die, wie gesagt, schon vorher da sind oder die auch mit Klopps Fußball jetzt nichts zu tun haben. Also Danny Ings hat sich im ersten Training das Knie verdreht. Das hatte, glaube ich, nichts mit Pressing zu tun. Gomez war mit England unterwegs. Also das sind alles so Sachen, glaube ich, bei der es einfach sehr leicht ist und im Grunde ist das auch meiner Meinung nach eher ein Medienthema, weil wenn irgendwas nicht funktioniert bei einem Trainer, der für eine ganz bestimmte Spielweise steht und da können wir auch über Pep Guardiola zum Beispiel reden, stürzt man sich zuerst immer auf das System und sagt, das Problem ist jetzt das System. Einfach weil man den Trainer so stark damit identifiziert. Bei einem Trainer wie Rodgers, gutes Beispiel, der auch 7 Verletzte hatte, bevor Klopp kam, hat niemand gesagt, das liegt am System, weil man zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr wusste, was das System von Rodgers ist. Also das ist so Geschichten, die man sich halt gerne erzählt im Fußball, weil es irgendwie logisch klingt und weil so alles in Ordnung hat, aber im Endeffekt wissen wir alle nicht so ganz genau und ich glaube, da können wir den Trainer mit einbeziehen, warum solche Sachen wirklich passieren. Und wenn man jetzt noch das Thema Allardyce im Einzelnen dazuzieht, da ist natürlich Er spielt bei Allardyce schon traditionell, aber jetzt auch nochmal aufs Neue natürlich auch dieser Neid-Faktor mit, weil er jetzt als relativ erfolgreicher englischer Trainer, einer von wenigen, die es überhaupt gibt in der Premier League, natürlich schon, das merkt man, ja, angefressen ist, dass er für solche Jobs einfach gar nicht in Frage kommt. Also niemand wird jetzt sagen, Chelsea nach Mourinho, wen vielleicht Sam Allardyce wäre ein Kandidat. Also diese Jungs von diesem Schlag, selbst so Alan Pardew oder so, haben einfach keine Chance, einen Spitzenverein zu trainieren. Und wenn es da mal die Chance gibt, so einen der großen Stars, in Anführungszeichen, einen mitzugeben, wird er von diesem Schlagtrainer sehr gerne genutzt. Das hat man auch bei Harry Redknapp immer wieder so in den Zwischentönen gehört. Also das ist, glaube ich, eher so eine grundlegende Sache, dass man diesen ausländischen Trainern eigentlich ihren Hype und ihren Status nicht so ganz gönnt. Und wenn es nicht die Taktik von Klopp ist oder die physische Beanspruchung, dann ist es irgendwas anderes.
Ihr hört den Vorcheck mit Raphael Honigstein vom Guardian auf Twitter zu finden unter @honigstein und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Alle Infos zum Vorcheck gibt's auf www.checkpot.fm. Wir haben auch eine Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck und ihr könnt den Vorcheck natürlich auch über euren Podcatcher hören. Und wir freuen uns auch an die neuen Hörer über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Richtig, Konstantin?
Richtig.
Ja, aber nur, wenn sie positiv sind.
Naja, ich bin da immer der Meinung, wenn den Hörern irgendwas nicht passt, dann sollen sie es auch sagen. Und dann können wir überlegen, ob wir das ändern oder ob wir die Kritik nicht aufnehmen. Also
Die Hörer ändern.
Nee, also wenn jemand eine konstruktive Kritik hat, dann finde ich das völlig in Ordnung. Beschimpfungen müssen jetzt nicht unbedingt sein. Ich gehe davon aus, dass alle Rezensionen positiv sind. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft.
Vielleicht ganz kurz, kann ich nochmal zum Thema anknüpfen, was Verletzungen betrifft. Also auch natürlich keine Beweise und auch nicht nah genug dran jetzt oder beziehungsweise bei keinem Training jetzt dabei, um es jetzt genau zu beurteilen. Ich denke auch, da kann ich Raphael zustimmen, es gab natürlich auch Verletzte wie Ings jetzt Kreuzbandriss oder auch Sturridge, der ja eine laufende Ganzkörperverletzung irgendwie anscheinend ist. Aber natürlich ist Klopp zumindest ein bisschen vorbelastet an der ganzen Sache, denn wir erinnern uns alle daran, Dortmund war ja relativ verletzungsfrei, möchte ich nicht sagen, aber doch, die Verletzungen waren relativ gering, trotz des intensiven Spielstils in der ersten Hälfte seiner Dortmunder Zeit. Nur dann kam eben auch der Streit mit Bartlett, dem Athletiktrainer, der ist dann gegangen, auch aufgrund eben Kontroversen, weil Klopp viel härter trainieren lassen wollte, also bis hin zu brutalem Ausdauertraining, also ohne Ball, ohne alles, nur laufen. Buvac und Klopp eben, die sind da oder präferieren das. Und ich weiß nicht, ob er sich da ändern wird oder ob er sich da geändert hat. Das ist eine Frage, die doch noch aufzuwerfen ist. Denn er hat da so eine eigene Meinung, aber er steht da nicht oder die Statistik spricht nicht unbedingt für ihn. Und gerade die Trennung von Bartlett, die hängt auch, die hängt bei vielen noch so ein bisschen im Gedächtnis. Denn gerade Bartletts Statistik spricht eine andere Meinung. Leverkusen, wo er aktuell ist, die haben, glaube ich, die meisten Sprints in der Bundesliga und die wenigsten Muskelverletzungen. Also, das sagt ja schon einiges aus. Es hängt nicht unbedingt vom Speedstil ab, aber es hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, wie ich auch Trainingssteuerung betreibe und so weiter. Klopp hat selbst gesagt in der Pause, die Pause, die er dann hatte, nachdem er bei Dortmund aufgehört hat, bis jetzt zum Engagement Liverpool, hat er genutzt, um sich weiterzubilden. Ich hoffe einfach, dass er sich da vielleicht auch gerade in dem Bereich nochmal ein bisschen, informiert hat, ist jetzt ein bisschen vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass er eben versucht hat, da auch neue Meinungen aufzugreifen, weil ich glaube, seine Herangehensweise hat sich in der Vergangenheit nicht unbedingt bewährt. Wie jetzt die Zusammensetzung ist, wer jetzt bei Liverpool vielleicht ihm da zur Seite steht, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Klar, was jetzt Pech ist und was jetzt selbst verschuldet ist, das ist bei auch bei Muskelverletzungen selbst schwer zu bewerten, aber es ist zumindest so, dass ich könnte jetzt die Kritik verstehen, wenn sie nicht von Allardyce kommen würde, sondern vielleicht von Sportmedizinern oder was auch von Athletikexperten so gesehen. Deshalb natürlich Allardyce vielleicht der falsche Mann da.
Lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Raphael, vielleicht erstmal in die nahe Zukunft. Transferperiode läuft. Erwartest du da beim FC Liverpool große Änderungen jetzt schon, Transfers, oder glaubst du eher, dass dann im Sommer was passieren wird? Der Name Mario Götze wird immer wieder genannt. Ich meine, den kennt Jürgen Klopp natürlich aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Ist da was zu hören oder hast du Vermutungen, was passieren könnte, um die Mannschaft zu verstärken?
Also ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, kommen da ins Spiel, die man jetzt einfach noch nicht abschätzen kann. Wo steht Liverpool am Ende der Saison? Welche Meinung hat Klopp wirklich von so Leuten wie Coutinho oder Roberto Firmino, die tolle Anlagen haben, aber es nicht immer wirklich auf den Platz bringen? Was ist mit Benteke? Kriegt er nochmal eine Chance? Oder sagt Klopp, mit dem kann ich nicht? Also da sind so viele Fragen noch offen. Was auf jeden Fall, glaube ich, kommen wird, ist die Verpflichtung von Matip. Da ist man wohl schon sehr, sehr weit. Ich glaube, man hat auch nochmal versucht, ihn sogar vielleicht schon im Winter loszueisen, aber das dürfte nach der Verletzung von Höwedes hinfällig gewesen sein. Schalke wird das wohl nicht machen. Jetzt haben sie kurzfristig mit Steven Korka einfach jemand geholt, der einfach mal da ist für ein paar Monate auf Leihbasis. Ich glaube aber, dass die ganz großen Dinge erst im Sommer passieren und selbst dann, Stichpunkt Götze, wird natürlich Liverpool jetzt als Mannschaft, als Verein, der Geld hat, aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel investieren will, zumindest im Vergleich mit den ganz Großen, auch ein bisschen davon abhängig sein, wo kommen Spieler auf einmal auf den Markt. Und da könnte dann, glaube ich, das Szenario, dass Götze irgendwann mal Mitte August von Ancelotti irgendwie erfährt, naja, du, mein System ist 4-3-3 und da brauche ich jetzt eigentlich so einen Zwischenspieler nicht, das halte ich für ja denkbar. Ob das so kommt, ist auch wieder natürlich im Moment völlig offen. Wir wissen nicht, was für eine Rückrunde Götze spielen wird. Vielleicht wird er der überragende Mann und gewinnt Bayern die Champions League. Who knows? Auf jeden Fall glaube ich, dass Klopp natürlich seine Bundesliga-Expertise mit einfließen lassen wird. Bundesliga-Spieler sind immer noch im Vergleich, gerade mit den Englischen, unterbewertet. Es gibt einfach quantitativ sehr viele Spieler, die in Frage kommen, um so eine Mannschaft wie Liverpool zu verbessern, und da wird sich sicher einiges tun. Aber was genau und auf welchen Positionen, bin ich mir ziemlich sicher, weiß Liverpool im Moment auch noch nicht.
Es ist unglaublich angenehm, dass du, obwohl du im Land des Transferspekulationsweltmeisters wohnst und lebst und arbeitest, dich da so zurückgrenzt. Denn wenn ich meine Twitter-Timeline so anschaue, dann kommt da schon relativ viel aus England, und wer denn jetzt wieder Mats Hummels verpflichten möchte, insofern wohltuend. Konstantin, wen würdest du denn gern beim FC Liverpool sehen, beziehungsweise wo siehst du den größten Bedarf?
Also konkrete Namen, wen ich jetzt da sehen möchte, die kann ich jetzt schlecht liefern, weil ich auch nicht weiß, welches Renommee hat eigentlich Liverpool aktuell, also für Topspieler, auch selbst für einen Götze. Da frage ich mich, ob Liverpool wirklich ein Schritt ist für so einen Spieler im Allgemeinen, auch wenn ich dann höre, dass irgendwie, keine Ahnung, Ilkay Gündoğan könnte womöglich zu Liverpool wechseln, was ich ausschließe, weil Gündoğan ja von Klopp im letzten Jahr sowieso nicht angetan war, aber sowas schließe ich eigentlich aus, weil ich glaube nicht, dass man einen Schritt von Dortmund zu Liverpool aktuell geht, aber keine Ahnung, man kann sich überraschen lassen. Wo sie Probleme natürlich haben, klar, Innenverteidigung. Corker würde jetzt zumindest ausgeliehen von QPR, aber klar, das ist halt nur ein kurzfristiger Move. Da braucht man auf alle Fälle einen Spieler. Ich denke, Matip wäre einer, der ein gutes Aufbauspiel hat, gute Übersicht, bisschen andere Komponenten reinbringt vielleicht als die bisherigen Verteidiger, wobei ich glaube, bei Dejan Lovren hat man ja aufgrund der Leistung bei Southampton auch immer gedacht, das könnte eigentlich ein guter Aufbau-Innenverteidiger sein. So richtig hat es dann doch nicht umgesetzt bei Liverpool. Dann Flügelspieler ist ein weiteres Thema, wo Liverpool je nach System eben nachbessern muss. Also aktuell, man hat mit Ibe einen klassischen, sehr, sehr klassischen Flügelspieler, der wirklich, also ganz klassischer Linienläufer ist. Und ansonsten hat man ja mehr so Halbspieler. Also Coutinho ist so ein halber Linksaußen, eigentlich nicht weiträumig genug für eine ganze Flügelposition. Milner pendelt immer zwischen 8 und Außen. Henderson teilweise pendelt zwischen 8er-Position, Außenposition. Also wenn da vielleicht Klopp eher es präferiert, mit noch einem richtigen Flügelspieler oder auch vielleicht einem, der qualitativ noch besser ist als Ibe, zu spielen, dann müsste man da auch nachbessern. Und natürlich die Sturmsituation ist einfach offen irgendwo. Also Benteke ist ein ganz spezieller Spieler. Der kann aber vor allem natürlich im Strafraum seine physische Gewalt einsetzen, kann aber ansonsten nicht ganz so viel. Es ist auch auffällig gewesen, ich glaube, das war das Spiel gegen Leicester, als Origi gestartet ist. Ja, ich glaube, das war gegen Leicester. Origi startete und wurde dann verletzt ausgewechselt. Benteke kam rein. Da hat man schon den Unterschied zwischen diesen beiden gesehen. Also Origi war einer, der hat sich auf die Flügel fallen lassen, hat Doppelpässe gespielt, hat Räume gesucht. Und Benteke hat dann danach gar nichts mehr davon gezeigt. Er hat eigentlich in der Mitte nur gewartet, dass ein langer Ball kommt und den er dann eben mit seinen, keine Ahnung, 1,93 und, weiß nicht, gefühlt 110 Kilo, dann eben irgendwie runterpflückt und dann behaupten kann. Also ob wirklich dann Klopp mit diesem Spieler weiterarbeiten möchte, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Er hat natürlich auch die Lösung mit Firmino als Stürmer, aber dann fehlt wieder einer vielleicht im offensiven Mittelfeld. Also ich denke, irgendwas wird im Sturm auch passieren. Vielleicht tendenziell aber eher ein Spieler, der ein bisschen im Mitspielen stärker ist als eben Benteke. Hängt natürlich auch davon ab, ob Sturridge irgendwann wieder 10 Spiele am Stück machen kann, ohne dann gleich wieder verletzt zu sein. Denn eigentlich ist ja Sturridge schon mit einer der besten englischen Stürmer. Vielleicht ein Topfunk, sogar der beste im Moment. Aber ja, man ist einmal wieder in Form. Also ich denke, das sind die drei Positions- oder Mannschaftsteile, wo Klopp am ehesten vielleicht nachbessern wird. Aber ansonsten ist vielleicht Liverpool auch auf der Suche allgemein nach einfach Spielern, die noch den Kader aufbessern können, weil es ja an jeder Stelle eigentlich so ein bisschen hakt. Also deshalb ist es ein bisschen offen, aber ich denke, und da gebe ich auch Raphael nochmal recht, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo dann Liverpool am Ende landet. Wenn sie jetzt wirklich Neunter werden zum Schluss, dann können sie eigentlich ja nur das Geldargument bringen, dass sie dann mehr bezahlen als andere Vereine oder so, aber das immer so zieht.
Die Frage nach dem Renommee des FC Liverpool würde ich dann doch aber nochmal gerne an Raphael weitergeben. Wie groß ist die Strahlkraft dieses Vereins und ist sie durch Jürgen Klopp nochmal größer geworden?
Die Strahlkraft ist größer, als man denkt. Also für eine Mannschaft, die 25 Jahre lang nicht die Meisterschaft gewonnen hat, ist es eigentlich erstaunlich, wie gerade in Bereichen wie Nordamerika, Südamerika, aber auch Asien, Liverpool eigentlich immer noch die zweitbeliebteste Mannschaft ist an vielen Orten. Und das ist eigentlich schon eine Sache, mit dem man viel anfangen kann, aber natürlich eher mit ausländischen Spielern, eher mit nicht-europäischen Spielern. Klar, also wenn ich von Dortmund komme und du willst mir dann was von der Atmosphäre von Anfield erzählen, dann ja, zuckst du natürlich erstmal mit den Schultern. Das ist nicht so das tolle Verkaufsargument. Aber für Spieler aus einem anderen kulturellen Background ist, glaube ich, Liverpool immer noch, wenn alle Sachen gleich sind, also sprich Vertragsangebot vergleichbar und so weiter, ist, glaube ich, immer noch eine interessantere Adresse als zu Stoke oder zu West Ham oder selbst vielleicht sogar zu Manchester City zu gehen, obwohl die natürlich einfach durch ihre Erfolge in den letzten Jahren praktisch so eine Art Titelgarant sind, zumindest auf einem gewissen Level. Also da hat eigentlich Liverpool noch viele Möglichkeiten und man muss auch sagen, die Tatsache, dass sie auch Jürgen Klopp bekommen haben, wurde hier halt auch als großes Zeichen des Status und der Wertschätzung und auch so ein Signal für eine Aufbruchstimmung gesehen, weil man doch denkt, dass nicht viele Vereine Jürgen Klopp bekommen hätten in der Premier League. Also da ist Liverpool immer noch einfach durch seine Geschichte, seine Tradition immer noch ein Stück weiter. Und Klopp, wenn er schlau ist, und er ist schlau, ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel, wird sich das auch zunütze machen. Und wir haben jetzt schon gesehen in seinen Auslassungen, was das Publikum angeht, wie er mit versucht, eine engere Beziehung zwischen Fans und Spielern herzustellen, dass er auch wirklich schaut, dass er diesen Mythos Anfield, den es zumindest gefühlt noch gibt, auch wenn er vielleicht in der Realität nicht mehr so da ist oder sehr verblissen ist, dass der unter ihm wieder so ein bisschen auflebt. Und das so als Gesamtpaket wieder interessanter und damit auch dann letztlich erfolgreicher wird. Also ich glaube, all diese Sachen haben eine große Rolle gespielt, auch letztlich den Ausschlag von Vereinsseite gegenüber Jürgen Klopp zu machen, weil man in ihm halt jemand sieht, der genau diese Sachen einfach alle richtig versteht und auch verbessern kann. Und jetzt muss halt Liverpool zeigen, dass sie A, die wichtigen Spieler behalten. Das wird nicht so ganz einfach sein. Und B, sich intelligent verstärken. Weil die Mannschaft ist natürlich grundsolide mit vielen Spielern, die so bei 6 oder 7 von 10 liegen. Das heißt eigentlich, dass man mit ein, zwei Top-Spielern schon sehr viel erreichen kann. Heißt aber eben auch, dass man sehr wenig erreicht, wenn man nur weitere 6 oder 7 von 10 Spielern einkauft, weil sich dann die durchschnittliche Qualität überhaupt nicht ändert. Also da müssen sie sehr stark aufpassen und es auch besser hinbekommen als zum Beispiel in den letzten Jahren. Und dann, glaube ich, sind da große Chancen zu wachsen und wieder das zu werden, was Liverpool eigentlich sein will, die erste oder zumindest zweite oder dritte Kraft in England.
Vielleicht abschließend die Frage, wann wäre die Saison für Jürgen Klopp und auch für den FC Liverpool aus deiner Sicht ein Erfolg?
Ja, also das ganz große Ziel ist natürlich Platz 4. Strich Europa League zu gewinnen mit der automatischen Qualifikation für die Champions League, aber das wissen wir erst sehr, sehr spät, also das wird schwer. Ligapokal wird ein Achtungserfolg, falls sie das erreichen sollten. Aber ist natürlich jetzt vom Stellenwert ja nicht so wahnsinnig hoch angesiedelt, nimmt man gerne mit, aber bringt einem eigentlich nicht viel. Also bringt einem als Verein nicht viel, bringt einem auch als Trainer nicht so wahnsinnig viel. Er wird im Endeffekt daran gemessen werden, wo Liverpool am Ende der Saison steht oder tatsächlich, ob sie es in der Europa League schaffen können, was aber sehr, sehr schwer wird. Und dann hat er aber das große Glück, dass eben mit Rodgers jemand da war, der gar nichts gewonnen hat, über 3,5 Jahre, der mal natürlich nah dran war, sehr nah dran, näher dran wie alle Trainer vor ihm seit Benitez. Und gleichzeitig aber sehr viel Geduld im Rücken hatte. Und auf diese Geduld mindestens kann er eben zählen. Und er ist jetzt eben in diesem ersten Jahr, vielleicht sogar in den ersten 1,5 Jahren, nicht so stark unter Druck, weil man bei Liverpool immer darauf verweisen kann, naja, das dauert. Bei Rodgers hat es auch gedauert. Wir haben ihm die Zeit gegeben. So viel Zeit müssen wir Jürgen Klopp mindestens geben. Und das ist doch, glaube ich, gerade jetzt im modernen Fußball eine sehr, sehr komfortable Position. Du hast zwar diesen Wahnsinnsstress mit den Spielen, musst aber jetzt nicht irgendwie unbedingt auf Teufel komm raus gleich alle Ziele erreichen. Und wenn er jetzt also nur als Gedankenspiel zum FC Bayern gegangen wäre oder ja, was weiß ich, nach Neapel oder zu Marseille, wäre es im Endeffekt eine 50-50-Chance gewesen. Entweder du wirst da Meister und hast Erfolg oder du wirst Zweiter und es ist ein Misserfolg. Und bei Liverpool ist doch die Sache sehr viel subtiler in Graubereichen und allein schon eben der Eindruck von einem Erfolgserlebnis im wörtlichen Sinne ist auch schon was. Und deswegen, glaube ich, ist er eigentlich da in einer guten Ausgangslage. Und das war, glaube ich, bestimmt auch einer der Punkte, die aus seiner Sicht den Ausschlag gegeben hat, eben nach Liverpool zu gehen, weil das ein Projekt ist, das auf mehrere Jahre angelegt ist.
Konstantin, 5 Punkte Rückstand sind es auf Platz 4, auf Tottenham, momentan für den FC Liverpool. Ist machbar, oder?
Ist machbar, natürlich, auf alle Fälle. Es ist ja eigentlich auch, sagen wir mal, natürlich Arsenal und Manchester City, die werden zumindest irgendwo die Top 3 erreichen, am ehesten wahrscheinlich die Top 2. Leicester City ist ein bisschen eine Wildcard, könnten sich aber natürlich irgendwo halten, haben ja auch schon 43 Punkte, also das wird interessant, wie die weiter performen, weil die natürlich schon ein bisschen überperformen eigentlich. Tottenham hält sich gut, ich glaube, es wird schwer, die zu erreichen für Liverpool in dieser Saison. Manchester United ist keine Ahnung, kann man nicht beschreiben, kann alles sein irgendwo. Die können auch noch 10 1-0 Siege à la Van Raal herausspielen, kann aber auch alles in die Hose gehen. Also das ist eigentlich auch der Vorteil in dieser Saison, dass Liverpool hat ja jetzt auch nicht so gut performt insgesamt, also auch eingerechnet mit Watchers eben. Aber andere Mannschaften, eben Man United zum Beispiel, Chelsea ist ja komplett raus, die sind eben auch nicht so stark, deshalb ist der Punkteabstand nicht so groß. Dazu müsste es eben Klopp schaffen, einerseits noch ein bisschen an manchen detailtaktischen Schrauben zu drehen und natürlich auch, es müsste so klappen, dass nicht mehr ganz so viele verletzt sind oder dann eben auch ein paar Spieler jetzt dann zurückkommen und dann die ganze Verletztenquote eben nicht so hoch ist, dann hat man schon eine Chance, da von reinzugehen. Aber ich glaube, Platz 4, ja, es wird sehr schwer. Also vielleicht Platz 5, das könnte ich mir noch vorstellen, aber es kann auch ja unter diesen Rängen sein. Das ist nicht so vorhersehbar, weil wie gesagt, also gerade auch Man United ist auch so eine Mannschaft, bisschen wie Liverpool. Das kann total noch in die Hose gehen oder eben auch nicht. Und das gilt eigentlich auch in meinen Augen so ein bisschen für Liverpool.
Unterhaltungsfaktor hat es auf jeden Fall, was Liverpool macht, was Jürgen Klopp da macht, wenn ich mir das Spiel gegen Arsenal, dieses 3:3 Mittwochabend anschaue. Allein natürlich der Torjubel dann am Schluss mit gefletschten Zähnen, aber auch der Smalltalk mit Arsene Wenger und natürlich auch die Spielweise, das Spiel selber, die beiden Buden von Firmino. Das war schon schön anzuschauen. Ich danke euch beiden für die Einschätzungen. Danke an Raphael Honigstein vom Guardian. Auf Twitter findet ihr ihn unter @Honigstein. Danke dir, Raphael.
Sehr gerne. Danke for having me. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ich glaube, du verstehst mich.
Ich verstehe dich. Für die Einladung zum Beispiel. Aber noch einmal, der Dank ist auf unserer Seite. Und danke an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter unter @cc_Eckner zu finden. Danke, Konstantin.
Danke, Christoph.
An euch nochmal der Hinweis, www.checkpot.fm, www.facebook.de/derfortcheck und noch einmal die Bitte oder der Aufruf, wenn euch der Fortcheck gefällt, gebt uns iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Wenn er euch nicht gefällt oder wenn ihr irgendeine Kritik habt, dann dürft ihr die auch loswerden, sofern sie sachlich ist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch einmal rollen.
Fortcheck, der Sportpodcast.